Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Es gibt eine neue Nummer 1 im Frauentennis zum 5. oder 6. Mal in der Open Era, das zur gleichen Woche, also nächste Woche, sowohl bei den Herren als auch bei den Frauen eine neue Nummer 1 gekürt wird. Auf den Herrenseite Novak Djokovic, auf der Frauenseite dann Arina Sabalenka. Das hatte Gründe und darüber müssen wir unbedingt sprechen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip and Charge im Tennis Talk. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder an meiner Seite Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Ja, ich hatte es letzte Nacht oder heute Morgen hatte ich das in kurzen Worten zusammengefasst. Wir machen ja die Podcasts immer so, dass wir abends aufnehmen und ich dann morgens dann noch so gegen 5, 6 Uhr dann den Rest zusammenfasse. Und ich hatte das in kurzen Worten heute zusammengefasst. Und das Match, über das müssen wir einfach sprechen, das Match von Iga Świątek gegen Jelena Ostapenko. Wir wussten vorher, dass es ein Duell ist, was Świątek nicht so richtig gerne mag. 0-3 war die Bilanz bis dahin. Und jetzt steht sie 0-4, weil Świątek ab Mitte des dritten Satzes, so können wir es glaube ich sagen, abgeschossen worden ist von Jelena Ostapenko, die irgendwann im dritten Satz einen Modus gefunden hat, wo sie nicht mehr verfehlt hat. Das war eine ziemliche Show. Und bevor wir nachher über die neuen Bälle sprechen, die es bei den US Open dieses Jahr gibt, müssen wir erst über die Leistung von Ostapenko sprechen, weil die war wirklich absolute Weltklasse.
Ja, ich würde sagen, Leistung Ostapenko, Auswirkungen für Świątek. Und dann können wir die Bälle reden, die ja jetzt wieder zum Thema geworden sind. Wir wissen alle seit Jahren, wozu Ostapenko in der Lage ist. Sie hatte damals als gerade 20-Jährige, ich glaube ein, zwei Tage über den 20. Geburtstag hinaus, die French Open gewonnen. Und das war damals ja auch eine unglaublich beeindruckende Show gegen eine Spielerin, die unglaublich gut in der, also ich rede von Simone Halep, die unglaublich gut in der Defensive ist und mit der Rückhand eine Waffe hatte, die zu den Besten auf der Tour gehört. Und trotzdem hat Ostapenko sie abgeschossen in dem Match. Und wenn man jetzt hinguckt, ist Ostapenko im Vergleich zu damals eine andere Spielerin, eine bessere Spielerin eigentlich auch, weil eine komplettere Spielerin. Sie kommt nicht so häufig in diesen Modus rein, wie man damals annehmen konnte, wo sie eben wirklich in der Lage ist, das Spiel der Gegnerin komplett zu dominieren. Aber sie ist kompletter, nur eins fehlt ihr eigentlich im Vergleich zu früher. Und das gefiel mir und fiel mir auch gestern Nacht auf, das war der Aufschlag. Der hat sich über die Jahre zum Problem entwickelt, aber ich fand hier gegen die beste Return-Spielerin, die wir in den letzten Jahren gehabt haben, so gut zu servieren, so die Spots zu treffen, so den Court zu öffnen, dass Świątek da eben sich nicht reinfressen konnte, wie sie es ganz gegen ganz viele kann, das war das Beeindruckende. Das andere kennen wir von ihr, eben die Power, die sie hat, aber eben eher so diese explosive Power, die Art, wie sie in die Vorhand von Świątek rein kann, das ist alles sehr beeindruckend, aber wir müssen wahrscheinlich auf den Aufschlag gucken, der eigentlich eher zu einer Schwäche geworden ist, aber hier finde ich herausgestochen.
Das war eine überragende Aufschlagsleistung von Jelena Ostapenko. Insgesamt 65% erste Aufschläge hat sie getroffen. Sie hat 33 von 45 Punkten nach dem ersten Aufschlag gemacht. Sie hat im zweiten Satz 5 Asse geschlagen, als sie so den Abstand zwischen sich und Świątek gelegt hat im zweiten Satz, wo es zwischendurch erstmal ausgeglichen war. Aber dann kam wieder auf einmal dieser Modus von Ostapenko, wo sie einfach nicht mehr verfehlt hat. Und das ist einfach eine unglaublich gute Leistung. Und vor allen Dingen hat sie sehr viele erste Aufschläge getroffen. Ich habe es gesagt, 65%. Über den zweiten Aufschlag hat sie nicht viele Punkte gemacht, aber der erste war drin und wenn der erste drin war, dann hat sie die Punkte gemacht und das war wirklich richtig beeindruckend. Es ist ein Spielstil, der nach wie vor so ein bisschen nach dem Motto läuft, Sieg oder Spielabbruch. Also es geht nur diesen einen Weg. Sie hat den Plan B vielleicht nicht unbedingt, wo sie dann sagt, okay, ich versuche es jetzt mal mit ein paar Slices oder so. Aber wenn dieser Weg funktioniert und er hat einfach funktioniert in den anderthalb Sätzen ab Mitte des zweiten Satzes, dann ist das einfach a sight to behold.
Ja, und sie kann ja hier durchaus auch noch weiter im Turnier kommen. Also die obere Hälfte ist jetzt relativ offen. Klar, Coco Gauff ist der große Name, auf den sich vieles fokussieren wird. Aber ich würde sagen, 3 der 4 Spielerinnen haben eine realistische Chance aufs Finale und dazu gehört Ostapenko auf jeden Fall. Wir wissen, Ostapenko kann von einer bestimmten Art von Spielerin auseinandergenommen werden. Da würde dann vielleicht eine Muchova reinkommen im Halbfinale, der das gelingen würde. Aber sie hat es in der Vergangenheit schon geschafft, Spielerinnen wie Coco Gauff auch zu besiegen. Einer ähnlichen Herangehensweise. Ich war gerade am Überlegen, ob sie hier nicht sogar im letzten Jahr gegen Coco Gauff gewonnen hat. Aber da mag ich gerade falsch liegen.
Jelena Ostapenko hat gestern gegen Iga Świątek gewonnen und zum vierten Mal gewonnen. Jetzt müssen wir auch über die Leistung von Iga Świątek sprechen, weil die war ab Mitte des zweiten Satzes dann nicht mehr gut. Und was mir zu denken gegeben hat gestern, das war eine Geschichte, dass sie überhaupt nicht in der Lage war, nochmal ihr Spiel anzupassen, weil sie war im dritten Satz zum Teil hilflos bei eigenem Aufschlag, sobald der erste Aufschlag nicht gekommen ist. Der zweite war Hitting Practice für Jelena Ostapenko. Der war einfach so, dass Ostapenko im Feld stand und einfach nur reingehauen hat. Bei eigenem Aufschlag war es so, der Return kam, sie stand mitten im Feld und konnte den Ball verwerten und konnte den Ball ja abräumen. Iga Świątek hatte keine Möglichkeiten, ihr Spiel anzupassen, als Jelena Ostapenko heiß lief. Und das ist das, was mir etwas zu denken gegeben hat, was ihr ja selber auch zu denken gegeben hat. Sie hat in der Pressekonferenz gesagt, ich weiß nicht so richtig, was passiert ist da.
Ja, ich würde jetzt erstmal sagen, ein Kapitel in der Karriere von Iga Świątek hat gestern geendet. Und das Spannende ist ja, dass das aktuelle Kapitel war aufgegangen, damals ja auch nach einer Niederlage gegen Ostapenko, wo sie auch bei einem der beiden Turniere im Nahen Osten, Dubai oder Doha, damals ja auch ganz eng verloren hatte, danach quasi die Nummer 1 übernommen hat von Barty nach deren Rücktritt und dann in diese absolut dominante Phase eingetreten ist. Und was diese dominante Phase ausgezeichnet hat, war, dass sie in der Lage war, mit ihrem Spiel zu dominieren und zeitgleich spielerisch auf dem Platz zu dominieren, aber ja eben auch auf der Spielstandanzeige zu dominieren. So viele 6-0, 6-1 haben wir sehr lange nicht mehr im Tennis gesehen. Und trotzdem hat sich über das letzte Dreivierteljahr eine Schwäche bei Świątek herausgeschält, die wir eben gestern gesehen haben. Und die Schwäche ist, wenn sie mit diesen wuchtigen, harten Schlägen attackiert wird, sowohl gegen den eigenen Aufschlag als auch in die Vorhand hinein, die überragend sein kann, aber die auch offen ist für Treffer, wie sie zum Beispiel Rybakina gegen sie landet oder wie sie Ostapenko jetzt gegen sie gelandet hat, dann ist sie verwundbar. Und daher glaube ich, dass jetzt ein neues Kapitel beginnt, weil Świątek wird einen Weg finden müssen, aus der Nummer rauszukommen. Und die Hilflosigkeit, die sie jetzt teilweise gestern gezeigt hat, das war für mich ein Zeichen, dass sie im Moment keinen Weg raus weiß. Sie hatte jetzt vielleicht das Glück, dass sie in den letzten Monaten nicht so viel auf solche Spielerinnen getroffen ist und die härtesten Challenges bei den French Open abgewehrt hat. Es ist also kein schlechtes Jahr, was sie hingelegt hat. Aber sie ist jetzt zumindest nicht mehr ganz über den anderen thront. Und sie wird sich, wie alle großen Champions, was Neues einfallen lassen müssen. Und ich bin sehr gespannt, wie lange das dauert. Geht das jetzt sofort? Dauert das jetzt ein paar Monate? Dauert das ein Jahr? Dauert das länger? Ich bin sehr gespannt.
Dann lass uns doch jetzt mal gerade noch über die Bälle sprechen. Übrigens, Coco Gauff gegen Jelena Ostapenko hat es bei den Australian Open dieses Jahr gegeben und da hat Ostapenko in zwei Sätzen gewonnen. Das nur noch mal zur Einordnung. Ostapenko letztes Jahr in der ersten Runde ausgeschieden. Lass uns über die Bälle sprechen, weil die sind seit diesem Jahr angepasst gegenüber den Herren. Wir haben in den letzten Jahren dann ja auch immer wieder Überraschungssiegerinnen gesehen und auch letztes Jahr dann mit den alten Bällen noch Iga Świątek als Siegerin gesehen. Jetzt gibt es die gleichen Bälle wie bei den Herren und schon hat Świątek in der vierten Runde verloren. Markéta Vondrousova hat heute über ihre Armschmerzen geklagt und sagt, der Ball ist extrem schwer, die Saison ist lang und ich habe damit so ein bisschen Probleme. Und Świątek, die ein sehr, sehr spin-basiertes Spiel hat, hatte damit dann auch Probleme. Und es war vielleicht dann auch ein kleiner Faktor, der dazu führte, dass Ostapenko hier letzte Nacht so, so gut gespielt hat.
Naja, auch bei den Herren gibt es ja ein paar Beschwerden. Also Pospisil war das, glaube ich, der jetzt so für die Spieler der PTBA gesprochen hat und gesagt hat, dass das nur zu Verletzungen führt, dieser schwere Ball. Und letztes Jahr hatten wir die Beschwerden bei den Damen, dass die leichten Bälle auch zu Verletzungen führen können. Also anscheinend ist es Zeit, dass sich da alle zusammensetzen und nochmal gucken, wie man das am besten machen kann in den langen Saisons, die es im Tennis gibt. Was natürlich jetzt schon auffällt, wir haben heute auch wieder eine Leistung von einer Hardhitterin gehabt, die wirklich in der Lage ist, den Ball extrem zu beschleunigen, so wie Ostapenko, und die eine Spielerin abgeschossen hat, die dazu nicht unbedingt in der Lage ist. Jetzt ist natürlich die Frage, war das jetzt nur ein kurzes Aufflimmern oder treffen die beiden am Ende sogar hier im Finale aufeinander? Also warten wir das Turnier mal ab und dann, glaube ich, können wir nochmal ein Urteil über die Bälle sprechen.
Das ist eine Überleitung gewesen wie im besten Sportfernsehen, die du jetzt gerade geliefert hast. Madison Keys hat heute nämlich gegen Jessica Pegula gewonnen mit 6-1 und 6-3. Und ähnlich wie Ostapenko bei Świątek gestern, hat Madison Keys Jessica Pegula so ein bisschen den Schläger aus der Hand geschossen. Pegula hatte während des Matches überhaupt keine Chance. Philipp, du hast seit zwei oder drei Turnieren nicht mehr auf Madison Keys im Halbfinale getippt. Jetzt, vielleicht kommt jetzt ihre Rache.
Ja, wahrscheinlich, ne? Ich glaube, French Open habe ich das letzte Mal ins Halbfinale getippt. War, ich glaube, damals gegen Zhang, die dann irgendwie trostlos in der ersten oder zweiten Runde ausgeschieden ist. Ja, es war eine extrem beeindruckende Leistung. Zeitgleich finde ich, hat Pegula komplett das Feuer gefehlt. Das war irgendwie so eine Leistung, was ich jetzt auch von ihr nicht unbedingt erwartet hätte. Die wirkte so stabil in den letzten Wochen. Wir haben so häufig über die Viertelfinalhürde bei ihr gesprochen, die sie eben nicht in der Lage ist zu überwinden. Und da waren ein, zwei machbare Aufgaben dabei. Und auch heute gegen Keys wäre in der Theorie machbar gewesen. Aber wir müssen sagen, Keys hat auf hohem Niveau gespielt. Und Pegula hätte an ein ähnliches Leistungslevel rankommen müssen, glaube ich, um heute eine Chance zu haben. Und Keys spielt jetzt seit drei Runden sehr stabil, ist aber ehrlicherweise natürlich auch nicht in der Form gefordert worden, nicht von der Art von Gegnerin gefordert worden, die ihr häufig in der Vergangenheit Probleme beschert hat.
Aber Keys, können wir einfach mal sagen, dass sie sehr, sehr rundes Tennis im Moment spielt. Das ist mit wenig Fehlern verbunden. Sie hat natürlich dieses eine Match gegen Ludmila Samsonova gehabt, wo sie kämpfen musste, wo sie den ersten Satz verloren hat, aber dann, als sie im zweiten Satz so ein bisschen das Mittel gefunden hatte, dann hat sie nicht mehr zurückgeschaut. Und trotzdem können wir wirklich sagen, sie spielt im Moment ein sehr rundes Tennis. Wenn wir sie gesehen haben, wenn sie nicht so richtig gut drauf war, dann war sie sehr, sehr fehlerbehaftet, dann war der Aufschlag nicht so richtig gut. Aber jetzt eine ganze Menge Selbstvertrauen, sich auch in den ersten Runden geholt. Sie spielt mit einer ziemlichen Leichtigkeit. Ihr scheint dann auch dieser Druck von außen nichts zu machen, weil ich könnte mir auch vorstellen, dass sie ganz froh ist, dass sich hier alles im Frauenturnier um Coco Gauff dreht und dass sie im Moment so ein bisschen ihre Runde drehen kann.
Gauff und dann an zweiter Stelle um Pegula. Ja. Und da ging Keys natürlich ein bisschen unter. Und was mir jetzt auf jeden Fall gefallen hat in den letzten Matches war der Slice auf der Rückhand, mit dem sie gut verteidigt hat. Das ist ihr in der Vergangenheit auch nicht mal gelungen. Da ist sie häufiger aufs Risiko gegangen. Jetzt fand ich, hat sie wirklich gut über den Slice kontrolliert. Der Return gefällt mir im Moment wirklich gut. Der kann bei ihr sehr hopp oder top sein. Der sieht für mich jetzt besser aus. Und Vorhand und Aufschlag können natürlich so zu den besseren auf der Tour gehören. Ich bin jetzt allerdings auf die nächste Runde sehr gespannt, denn das ist exakt die Art von Matchup, an der Keys normalerweise in Grand Slam Turnieren scheitert.
Madison Keys steht also im Viertelfinale und in diesem Viertelfinale wird sie jetzt auf Markéta Vondroušová treffen. Die hat heute im ersten Match im Louis Armstrong Stadium heute Peyton Stearns besiegt mit 6-7, 6-3 und 6-2. Und bevor wir auf das Match zu sprechen kommen, müssen wir über gesundheitliche Probleme bei Vondroušová sprechen. Ich habe es eben schon erwähnt, sie hat über den Ball geklagt, der sehr, sehr schwer sein soll. Sie hat Schmerzen am rechten Arm, an ihrem Schlagarm. Und das war heute zu merken. Sie hatte zwischendurch Tränen in den Augen, hat dann eine Schmerztablette genommen und dann ging es dann auch. Aber sie war im ersten Satz gerade gegen Peyton Stearns sehr, sehr emotionslos unterwegs, weil man das Gefühl, vielleicht auch sie das Gefühl hatte, ich weiß nicht, ob ich hier heute durchhalte. Im zweiten Satz und dritten Satz ging es dann. Sie hat dann das Doppel mit Barbora Strizova abgesagt. Für Barbora Strizova das letzte Doppelmatch ihrer wohl Karriere gewesen. Vondroušová, um die müssen wir uns dann trotzdem ein bisschen Sorgen machen. Aber wie sie im zweiten und dritten Satz das Match hier noch gedreht hat, das mal wieder von der allerschäffigsten Sorte.
Und da wir gestern über Linkshänder und Linkshänderinnen gesprochen haben, ihre Schlaghand ist natürlich die linke.
Entschuldigung, ja.
da war auch dran, dann der Eisbeutel nachher. Ja, das hat man
für mich
gesehen.
Auch schon die sechste Stunde, Entschuldigung.
Ja, gar kein Ding. Ich wollte nur nochmal auf gestern Referenz nehmen, wo wir was gelernt haben über Philipp.
Ja, ja genau.
Kurioses Match, weil du hast schon angesprochen, im ersten Satz sah sie nicht unbedingt überfordert aus, aber jetzt auch nicht total optimistisch. Und dann haben wir eine Geschichte, wo Stearns bis dahin, finde ich, wirklich über die Vorhand für sehr viel Tempo gesorgt hat, sehr viel Druck gemacht hat. Und dann, wenn man sich auch die Statistiken anguckt, ich glaube, im dritten Satz stehen bei Vondroušová irgend sowas wie 2 Fehler und 3 Unforced Errors. Mhm. Was sie eigentlich gemacht hat, sie hat alles nur noch über die Physis gemacht und die scheint ja nicht beeinträchtigt zu sein, scheint ja wirklich der Arm zu sein und sie ist halt hingegangen und hat einfach alles zurückgebracht. Und damit dann Stearns den Zahn gezogen, weil die eben dann doch ein bisschen überdreht hat und ich glaube von der Physis dann auch ein bisschen überfordert gewesen ist. Und das ist natürlich eine kuriose Herangehensweise. Ich weiß auch nicht, gegen wie viele Gegnerinnen das klappen würde. Auf der anderen Seite ist Keys eine absolute Kandidatin, gegen die genau das klappen kann. Wirklich sehr viel zurückbekommen, viel mit Slice arbeiten, viel mit Winkeln arbeiten. Keys quasi außerhalb der Linien arbeiten lassen. Ich bin sehr gespannt auf das Match. Ich gehe jetzt mal davon aus, Vondroušová wird das spielen. kann sein, dass man sofort merkt, dass nichts geht, aber kann eben auch sein, dass sie durch ihr Spielverständnis und ihre unglaublich gute Beinarbeit das am Ende wirklich für sich drehen kann. Aber man muss sagen, was eine Chance für Kies, eigentlich muss sie die nutzen.
Aber Vondroušová hat so heavy, in Anführungsstrichen, das sagen die Amerikaner dann ja, mit viel Topspin etc. gespielt, so viel Spin reingelegt und dann auch den Slice, was du sagst, über die Physis rausgegangen und so weiter. Und das war dann irgendwann ein unlösbares Problem für Peyton Stearns, die mich ja an eine Spielerin erinnert hat aus den USA, und da möchte ich jetzt von dir den Namen hören, weil ich gehe davon aus, dass du den weißt, die hier auch schon mal das Viertelfinale erreicht hat und ja, so einen ähnlichen Gestus Habitus hatte wie Peyton Stearns.
Ich denke mal jetzt Coco.
Nein, Melanie Audin.
Ah, ja, okay. Die hat sich zumindest ähnlich benommen, das stimmt. Genau. War halt nur gefühlt 20 Zentimeter kleiner, ne?
Ja, ja. Ja, die hat 2009, glaube ich, das Viertelfinale erreicht bei den US Open. Und dann habe ich zwischendurch gedacht, Mensch, die erinnert mich so. Und dann fiel mir der Name erst nicht ein. Und dann habe ich noch mal ein bisschen geguckt. Und dann, ja, Melanie Audin, die 2009 das Viertelfinale erreicht hat. Wir müssen gerade über Peyton Stearns sprechen. Die natürlich mit einem, also sie war in Austin, Texas, war sie NCAA Singles Champ gewesen. Das ist die erste von Texas University, glaube ich, die Singles Division Champ geworden ist. Sie hat ja auch, ihr Auftreten ist ja auch so ein bisschen aus diesem College Tennis, das sehr, 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 ja, auch ein bisschen raubbeinig ist und wo es wirklich sehr laut ist und so weiter. Und sie ist sehr selbstbewusst an die Sache rangegangen. Und der erste Satz war wirklich gut, aber ab dem zweiten Satz hatte sie nicht mehr so richtig die Antworten gegen Vondroušová.
Solche Gegnerin auf dem Niveau trifft sie wahrscheinlich dann auch ehrlicherweise nicht so häufig oder hat sie vielleicht auch noch nicht getroffen. Wir müssen sagen, Vondroušová schält sich im Moment auch schon als nicht unbedingt einzigartig im Tennis raus, aber schon ein ziemlich komplexes Problem, an dem ja durchaus der ein oder andere prominente Name in den letzten Monaten gescheitert ist. Und bei Stearns hatte ich wirklich das Gefühl, naja, mit jeder Minute wurde diese Vorhand 5 Zentimeter länger oder vielleicht nur 1 Zentimeter länger. Das trifft es vielleicht, weil das war natürlich vom Druck her sehr beeindruckend, aber am Ende war es halt auch, was ihr zum Verhängnis wurde. Also im dritten Satz ist die ein oder andere Vorhand dann schon ein paar Zentimeter im Aus gelandet. Und jetzt ist die Frage, diese Mischung aus Vorhand und Energie, wie und eigentlich ja auch so eine Physis, wie weit wird sie die bringen? Weiß nicht, ob viel höher im Moment, da glaube ich, muss ihr Spiel noch kompletter werden, aber so als Erscheinung ist das natürlich schon sehr amüsant.
Letztes Jahr um diese Zeit hat sie ein 25.000er Turnier ATF gegen damals Alexandra Vecic, die junge Nachwuchsspielerin aus Deutschland, gewonnen. Ganz knapp, Vecic führte damals klar im dritten Satz und jetzt ist Peyton Stearns schon angekommen. Das kann man, glaube ich, auch sagen, und sie wird auf den Hartplätzen dieser Welt, glaube ich, dann noch für die ein oder andere gute Geschichte sorgen. Das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Jedenfalls spielt Markéta Vondroušová jetzt im Viertelfinale dann gegen Madison Keys. Das andere Viertelfinale wird gerade ermittelt. Wir haben den ersten Satz gesehen von Ons Jabeur gegen Qinwen Zhang. Und ich richte mich jetzt mal gerade nach dem Namen, wie sie selbst ausgesprochen auf wta-tennis.com. Jabeur hat den ersten Satz verloren. Qinwen Zhang spielt jetzt oder arbeitet jetzt seit mehreren Monaten mit Wim Fissett zusammen. Und Wim Fissett war ja immer einer der Trainer, die erstmal den Fokus auf den Aufschlag gelegt haben. Und sie gehört zu den besseren Aufschlägerinnen auf der Frauentour. Aber ich finde auch, ihr Spiel ist kompletter geworden. Wie sie inzwischen Bälle verteilen kann, wie sie mit ihrer Vorhand auch Druck machen kann, das imponiert mir schon, während wir gerade das Match auf dem anderen Bildschirm gerade sehen.
Ja, bei mir gerade nicht, damit wir hier auch ordentlich aufnehmen können. Ich hatte, glaube ich, bei 4-2 für Zhang ausgeschaltet. Ich fand es sehr beeindruckend, wie sie es über die Vorhand kontrolliert hat. Die war immer gut. Die hatte auch zum Beispiel Iga Świątek letzte Mal in French Open schon Kopfschmerzen verbreitet. Aber die wird immer besser, weil sie die eben nicht nur Cross spielen kann, sie kann damit auch Inside-Out mittlerweile den Court öffnen, kann es auch die Linie entlang, und dieser Topspin, der muss sehr schwer sein. Auch für eine Spielerin wie Jabeur, die im Moment so wenig Selbstvertrauen hat, die, glaube ich, von ihrer Gegnerin heute auch Fehler bräuchte und vielleicht einen etwas schlechteren Aufschlagstag, als die den bisher gehabt hat. Du hast ihn angesprochen, der Aufschlag ist gut, der kann wahrscheinlich sehr gut werden, der kann vielleicht sogar einer der besten auf der Tour werden, und die Kombination ist schon gefährlich. gefährlich. Und die könnte auch eine Arina Sabalenka, von der wir jetzt mal annehmen, dass sie in die nächste Runde einzieht, glaube ich, ziemlich gefährlich werden.
Sie hat die 6 meisten Asse in den letzten 52 Wochen auf der Frauentour geschlagen. Vor ihr sind nur Rybakina, Caroline Garcia, Alicia Parks, Arina Sabalenka und Ludmila Samsonova. Also das ist schon eine Spielerin, die jetzt schon über einen sehr guten Aufschlag verfügt und den allerdings wirklich noch besser machen kann mit größerer Präzision, mit einer höheren Quote etc. Also im Moment schlägt sie den ersten in den letzten 52 Wochen bei 60%. Das kann natürlich noch 3-4% nach oben gehen und dann hat sie noch mehr freie Punkte. Also ich habe in der Jahresvorschau oder in der Jahresrückschau letztes Jahr, habe ich als eine der Prognosen gehabt, dass Qin Wenjing, dass wir Ende des Jahres über einen Durchbruch von ihr sprechen werden. Vielleicht habe ich spät, aber dann noch recht. Mal gucken. Wir werden sehen. Kommen wir zu den Männerergebnissen, die es dann heute schon gegeben hat. Das eine Ergebnis, das war so ein bisschen Business as usual. Das war das Ergebnis von Carlos Alcaraz, der heute gegen Matteo Arnaldi gespielt hat. Dass Matteo Arnaldi in dieses Achtelfinale gekommen ist, ist eine große Überraschung gewesen, aber das ist ein Spieler, mit dem wir uns auch in den nächsten Monaten und Jahren noch werden beschäftigen müssen. Einer der jungen Talente aus Italien. Ich habe eigentlich gedacht, als ich ihn das erste Mal auf der Challenger-Tour gesehen habe, dass er vielleicht einer für die langsamen Sandplätze ist, aber er kann hier auf den Hartplätzen reüssieren. Gegen Alcaraz hatte er heute keine Chance. Und da habe ich zwischendurch ein paar Punkte gesehen von Carlos Alcaraz, wo ich dann gedacht habe, vielleicht nehmen wir das, was Carlos Alcaraz da macht, schon alles als zu normal hin. Aber da passieren Dinge auf dem Platz, die sehen wir so nicht. Die haben wir auch so vielleicht noch nicht so richtig häufig gesehen.
Ja, wir haben ja auch wenig über ihn in diesem Turnier gesprochen. Eigentlich immer ein Zeichen oder auch reserviert eben in früheren Jahren für die Nadals, Federers, Djokovics dieser Welt, weil was soll man sagen, oder Świątek auch ganz häufig, weil es halt so dominant ist. Und jetzt schaut man sich an, Arnaldi spielt ein gutes Match, würde ich sagen, kriegt ordentlich Geschwindigkeit in seine Bälle rein. Und trotzdem war das Gefühl da jedes Mal, wenn Alcaraz auch nur eine kleine Herausforderung hat, dann wird er die meistern. Wir gucken uns das Break da zu Beginn des dritten Satzes an. 2-1 für Arnaldi. Alcaraz braucht 3 Minuten, hat er das wieder umgedreht. Und ich vermute, das wird ihm auch noch gegen den einen oder anderen Gegner in diesem Turnier gelingen. Und das Krasse an ihm ist ja halt wirklich, er hat diese brutale Vorhand, mit der er wirklich einen Match komplett bestimmen kann. Sein Aufschlag wird besser, die Rückhand ist gut genug. Also das sind so die Basics. Aber was er ja wirklich mit dieser Spielfreude noch erzeugt, ist so eine Unberechenbarkeit für den Gegner. Und wir wissen jetzt noch nicht, gegen wen er in der nächsten Runde spielt. Aber wenn es zum Beispiel Zverev wäre, dann wird Zverev sich vermutlich genau daran die Zähne ausbeißen, dass Alcaraz halt improvisieren kann, dass Alcaraz ein Spiel sehr unberechenbar machen kann, sehr unrhythmisch machen kann, auch weil er halt so schnell häufig auf den Winner geht, und das zeichnet ihn im Moment aus, dass er beides hat, die pure Power und die pure Athletik und dann eben dieses Spielverständnis, was irgendwie gepaart ist mit einem Spielwitz und dann zu Alcaraz führt.
Der hat, ich glaube bei 3-0 im dritten Satz oder 3-1 im dritten Satz hat er einen, oder 3-3, ich weiß nicht, auf jeden Fall mitten im dritten Satz hat er einen Halbvolley gespielt, den hat er quasi hinter dem Körper gespielt. Und unerreichbar für Arnaldi gespielt. Er ist ans Netz gegangen nach dem ersten Aufschlag und hat den guten Return wiederbekommen und hat den Ball quasi hinter dem Körper gespielt als Halbvolley. Und tja, da habe ich gedacht, ja, wir sehen es als zu normal an. Und das ist etwas, wo wir vielleicht noch gar nicht so richtig einordnen können, was er in den nächsten Jahren dann mit der Gegnerschaft veranstalten wird. Vielleicht so ein ganz kleines bisschen, oh, ich habe jetzt schon Angst davor, was ich ausspreche, was ich für ein Feedback bekomme. Vielleicht so ein ganz kleines bisschen, wie als Roger Federer 2004 so zu seinen 3 Jahren angesetzt hat, in denen er einfach überragend war.
Ja, möglich ist es. Also er hat von der Spielanlage sicherlich am meisten von Federer, von den Top 3. Dadurch, dass er, wenn es eng wird, die Entscheidung der Offensive sucht. Und das ist ja auch, warum viele ihn, glaube ich, so gut finden. Weil er dann nicht unbedingt kalkuliert oder es erstmal über Safety First versucht, sondern der versucht, in der Offensive immer die Entscheidung zu suchen. Und das hat er gemeinsam mit Federer.
Also, Carlos Alcaraz steht im Viertelfinale. Er wartet im Moment noch auf seinen Gegner, weil Jannik Sinner und Alexander Zverev erst spät in der Nacht antreten werden. Jetzt aber, ein Spiel haben wir noch, was heute beendet worden ist, und das ist das Match zwischen Andrei Rublev und Jack Draper. Und das hat Andrei Rublev heute in knapp 3 Stunden in 4 Sätzen gewonnen. Und das war eine Leistung, wo ich sagen würde, da hat erfahrene Spieler, der 25-jährige erfahrene Veteran Andrei Rublev gegen den jungen Emporkömmling Jack Draper gewonnen. Jack Draper vielleicht am Ende etwas die Luft ausgegangen, weil er nicht viel gespielt hat in den letzten Monaten, dadurch, dass er verletzt war. Aber zwei Dinge können wir sagen. Auf der einen Seite Andrei Rublev ist inzwischen eine feste Größe, was Viertelfinals angeht. Zum dritten Mal hier in diesem Jahr im Viertelfinale eines Grand Slams. Er war nur bei den French Open nicht im Viertelfinale. Zum neunten Mal überhaupt in seiner Karriere. Er ist jetzt gleichgezogen mit Marat Safin. Und auf der anderen Seite von Jack Draper können wir, glaube ich, noch eine ganze Menge erwarten.
Wenn er verletzungsfrei bleibt.
Genau, ja.
Also das schieben wir mal schön hinterher. Ja, ich würde sagen, Rublev hat ihn halt weich geklopft, ne? Also die
wie
Power.
So ein Schnitzel.
Ja, wirklich. Das hat Draper irgendwann, habe ich das Gefühl, physisch erschöpft, was Rublev mit ihm angestellt hat. Und dieses Tempo, was er bringen kann, das führt ja gegen einen Großteil der Tour einfach dazu, dass sie irgendwann nicht mehr können, dass ihnen die Luft ausgeht, weil Rublev halt so ein hohes, konstantes Tempo gehen kann. Er ist jetzt eben nicht Mr. Variabilität. Also daran beißt er sich dann zum Beispiel die Zähne aus. Aber ich fand es beeindruckend und es gibt hier eine ganz frappierende Statistik. Das ist hinter dem zweiten Aufschlag. Das ist sehr gut bei Rublev, wo er häufig Probleme in der Vergangenheit gab. Und das ist gar nicht gut bei Draper. Und da hat man dann, glaube ich, am ehesten gemerkt, dass Draper überfordert gewesen ist und auch keinen richtigen Weg gefunden hat. Die waren jetzt nicht unbedingt reingerollt, aber auch nicht viel besser. Und da ist halt Rublev krass gegen vorgegangen und war hier, ja, der klar bessere Spieler eigentlich, bis auf diese eine Phase im zweiten Satz.
Ja, er war auf jeden Fall der bessere Spieler. Aber die Statistik ist ja auch sehr, sehr lustig. Er hat den Pegula-Rublev-Fluch durchbrochen. In den letzten 6 Grand Slams haben Rublev und Pegula immer das gleiche Ergebnis bei Grand Slams erzielt. Und jetzt ist Pegula im Achtelfinale ausgeschieden und er hat das Viertelfinale erreicht. Aber jetzt kommt die für ihn bislang unüberwindbare Hürde, das Viertelfinale. Und er ist eigentlich mal fällig.
Ja, aber sauschlechte Bilanzen gegen Medvedev und gegen Dimitrov.
Ja.
Muss sagen, er spielt wirklich gut. Also er hatte jetzt 2 Vorbereitungsturniere, die nicht so liefen, aber schon Wimbledon war gut. Dann hatte er in Bastard ein sehr, sehr gutes Turnier gespielt, war in Hamburg ein bisschen erschöpft. Dann eben die beiden frühen, wenn auch engen Niederlagen in Toronto und in Cincinnati. Aber hier war halt wieder da. Und wahrscheinlich kann er das noch 2-3 Jahre durchziehen. Und vielleicht gelingt ihm eine Berdych-mäßige Karriere oder eine Zonga-mäßige Karriere. Ausgeschlossen ist es nicht.
Ich habe noch Ferrer immer im Hinterkopf bei ihm.
Müsste aber, ich glaube, noch einiges kommen. Aber
ja,
da bin ich noch ein bisschen skeptisch.
Ferrer hat halt auch bei den 500er und 1000er Turnieren auch wirklich gut gespielt, ne?
Ja, und auch für Tsonga fehlen ihm da noch Titel oder noch mehr Titel auf dieser Ebene. Berdych hat natürlich Grand Slam Finale, also haben die anderen beiden auch. Mal gucken.
Bei mir fällt halt immer David Ferrer als Erster ein, wenn ich Andrei Rublev sehe und wie er dann gerne auch nochmal von den großen Jungs dann zwischendurch nicht vorgeführt wird, aber wie ihm gezeigt wird, wo sein Platz ist, also um das mal ein bisschen netter auszudrücken und dass er einfach gegen die Spieler, die unter ihm in der Weltrangliste sind, gerne mal wirklich auch alle wegräumt und das finde ich stark. Das muss ich dann auch sagen, da habe ich fetten Respekt davor.
Naja, und vor allem, er ist jetzt ja noch relativ jung. Eigentlich in dem Alter ist Ferrer ja wirklich durchgestartet. Ja. Also, in der Theorie ist es noch möglich. Wir werden es in 3 Tagen wissen, ob er ein Halbfinale erreicht hat.
Das sind die Matches, die wir zu diesem Zeitpunkt abgeschlossen haben. Qin Wenjiang und Ons Jabeur sind im zweiten Satz. Zheng führt hier auch schon mit Break 4. Deswegen muss ich jetzt aufhören, weil ich jetzt gleich das Match zwischen Daniil Medvedev und Alex de Minaur kommentieren muss. Der Rest kommt dann, wie gewohnt, gleich im Kurzdurchlauf. Wir haben eben schon das Match von Ons Jabeur gegen Qin Wenjiang angesprochen. Im ersten Satz war Jabeur chancenlos. Zu gut der Aufschlag der Chinesin, zu druckvoll die Grundschläge. Dazu kam auch noch, dass sich Jabeur während der gesamten Turnierwoche nie richtig wohl gefühlt hatte. Nach einer Erkältung in den ersten Tagen kamen jetzt auch noch Schmerzen im Ellenbogen mit dazu. Jabeur hatte auch im zweiten Satz nicht die Mittel, um Zheng wirklich gefährlich zu werden. Die schaffte wieder 2 Breaks im zweiten Satz und konnte am Ende sicher in 2 Sätzen gewinnen. Im Viertelfinale trifft Zheng jetzt auf Aryna Sabalenka. Die macht in ihrem ersten Match als neue Nummer 1 der Weltrangliste. Na gut, technisch gesehen wird sie erst nächste Woche an die Spitze der Weltrangliste stürmen. Einen exzellenten Eindruck und schoss Daria Kasatkina regelrecht vom Platz. Am Ende hieß es 6:1, 6:3 und Daria Kasatkina verließ als klare Verliererin das Feld. Im dritten Achtelfinale bei den Männern kam es zum Duell zwischen Alex de Minaur und Daniil Medvedev. Das Head-to-Head der beiden stand bei 4:2 für den Russen. Allerdings hatte de Minaur die letzten beiden Matches für sich entschieden. Vor allem das Duell der beiden in Toronto vor einigen Wochen hatte noch Nachhall, war es doch Medvedev nicht möglich gewesen, durch die Defensive des Australiers durchzukommen. Und so schien es auch heute zu laufen. In den ersten 1,5 Sätzen spielte de Menor nah an seinem Maximum. Sein Trademark-Spiel mit den wenigen Fehlern, geschickt eingestreuten Netzangriffen und seiner Schnelligkeit kam vor allem im ersten Satz zum Tragen. Den gewann de Menor mit 6-2. Und auch im zweiten Satz konnte de Menor Medvedev immer wieder frustrieren. Bis zum 4-5. Dort schlug de Menor gegen den Satz auf und musste gleich den ersten Satzball zum Satzausgleich hinnehmen. Ab da spielte nur noch Medvedev. Im dritten und vierten Satz spielte er offensiv, schlug bemerkenswert gut auf und siegte am Ende klar in 4 Sätzen. Er trifft im Viertelfinale auf Andrei Rublev. Im letzten Match des Tages standen sich dann Alexander Zverev und Jannik Sinner gegenüber. Sinner galt als leichter Favorit gegen Zverev, der aber zum Beispiel gegen Gregor Dimitrov in der dritten Runde eine sehr gute Leistung gezeigt hatte. Und es wurde am Ende ein episches Match. Der erste Satz, es war ein zähes Ringen, allerdings auf hohem Niveau. Beide spielten mit hoher Aggressivität, wenigen Fehlern. Ein erstes Break von Zverev konnte Sinner im Handumdrehen wieder ausgleichen. Beim Stand von 4-4 allerdings gab es das entscheidende Break nach einem mehr als 10-minütigen Aufschlagspiel von Sinner und Zverev servierte zum 6-4 aus. Im zweiten Satz wurde Sinner besser. Die Quote beim Aufschlag von Zverev ging in den Keller. Sinner bestimmte das Match, doch gleichzeitig gab es erste Sorgenfalten bei ihm. Der Oberschenkel machte zu, die ersten Krämpfe machten sich bemerkbar. Er gewann den Satz dennoch mit 6-3. Doch die Probleme wurden größer beim Südtiroler. Im dritten Satz versuchte er, die Punkte abzukürzen, sofort auf den Punkt zu gehen. Das hatte wenig Erfolg. Zverev blieb geduldig, musste nur zusehen, dass er nicht hektisch wird. Der dritte Satz ging mit 6-2 an Zverev. Im vierten Satz fühlte sich das Match wie ein Schwergewichtskampf im Boxen an. Das erste Aufschlagspiel von Zverev dauerte 20 Minuten. Auch er kam jetzt ans Limit, beugte sich immer wieder vor. Es war in der Folgezeit ein Kampf auf Biegen und Brechen. Mitte des vierten Satzes sah Sinner wieder fittere Spieler aus, obwohl er nicht mehr sitzen konnte während der Wechsel, aus Angst vor Krämpfen. Zwischendurch gab es auch noch einen Vorfall mit einem Zuschauer, der laut Zverev »The most famous Hitler phrase« gerufen hatte. Der Zuschauer wurde identifiziert und hinauskomplimentiert. Sinner gewann nach einem Break bei 4-4 den vierten Satz mit 6-4. Um 0.50 Uhr ging es in den fünften Satz. Zverev sah stehend K.O. aus. Zu diesem Zeitpunkt hätte wahrscheinlich kaum noch jemand einen Pfifferling auf ihn gesetzt. Doch er holte sich das sofortige Break zum 2-0. Und dieses Break transportierte er bis zum Ende des Satzes mit teils abenteuerlich guten Ballwechseln. Und gewann letztlich 6-4, 3-6, 6-2, 4-6, 6-3. Nach über 4,5 Stunden. Im Viertelfinale trifft Zverev morgen auf Carlos Alcaraz. Kann er sich bis dahin erholen? Das steht zu bezweifeln. Wir werden im Podcast im nächsten natürlich nochmal über dieses Match sprechen, weil das bedarf noch einer weitergehenden Analyse. Das war es wieder mit dem Überblick über all das, was bei den US Open passiert ist. Wenn euch das gefallen hat, was wir hier machen, freuen wir uns nach wie vor über Bewertungen, Rezensionen bei iTunes und bei Spotify. Folgt uns auf Twitter und Instagram. Und wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr das auch tun bei Steady und bei PayPal. Die Links dazu gibt es in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.